Ladies and gentlemen, life on tape from Germany, the one and only Box Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zum Box Podcast, Ausgabe 264. Heute mit dabei der Tommy.
Servus, hallo.
Die Samira.
Hallo.
Und der Robert.
Guten Tag.
Ja, zuerst eine Erklärung, weil ihr fragt euch bestimmt, warum das Folge 264 ist. Das liegt daran, dass die Folge 263 ein Interview ist mit Christian Thun. Das hat der Robert aufgenommen. Wie war's?
War sehr schön. Also es war auch relativ spontan gewesen. Weil ja eigentlich der Kampf von Thun jetzt am letzten Wochenende in Düsseldorf hätte stattfinden sollen und ich so, ja, sag mal, geografisch nah gelegen war, dachte ich, hat es sich angeboten, mal bei ihm anzufragen, und Christian Thun hat sich sofort bereit erklärt. Wir haben dann mal spontan das dann vor der Mitsubishi Elektrikhalle, da habe ich mein Equipment aufgebaut und das Interview mit ihm gemacht, und das, denke ich, ist auf jeden Fall hörenswert, sehenswert für alle, die es interessiert. Wir haben einmal die Audioversion für die üblichen Portale und wir haben auch auf unserer Instagram- und Facebook-Seite und natürlich auch bei YouTube die Videoform davon hochgeladen. Also für alle, die es interessiert, ihr solltet es auf jeden Fall abchecken. Ist auf jeden Fall ein cooler Typ, ein guter Boxer und ja, ich hoffe auch mal jemand, der das deutsche Boxen wieder ein bisschen beleben könnte.
Ja, und dann beginnen wir wie immer mit dem Rückblick auf das vergangene Wochenende. Und da gab es ja wahrscheinlich einer der Kämpfe des Jahres oder einer der besten von der Qualität her. Und da kämpfte Wasil Lomachenko gegen Teofimo Lopez. In der Vorschau hatten wir uns ja relativ eindeutig positioniert, was die Favoritenrolle anging. Die Buchmacher sahen es auch so. Und da der Tommy das letzte Mal nicht dabei war, frage ich ihn einfach mal so: Hast du das auch im Vorfeld so klar für Lomachenko gesehen oder hattest du da was Knapperes erwartet?
Also ich habe schon erwartet, natürlich war Lomachenko für mich der Favorit, aber Lopez ist ja kein unbeschriebenes Blatt und er hat ja schon lange gesagt, er hat ja Lomachenko schon vor 15 Monaten herausgefordert und gesagt, dass er mit seinem Style und wie Lomachenko kämpft, auf jeden Fall die Tools hat, ihn zu bezwingen. Er hat halt irgendwie gemeint, von wegen, wenn man auf Lomachenko Druck ausübt, geht er immer nur nach rechts raus oder steht lethargisch in der Doppeldeckung da. Deswegen wird es auch ziemlich einfach sein, ihm mit Körpertreffer zuzudecken. Und den Gameplan, wo er damals gesagt hat, der hat halt funktioniert an dem Abend. Meiner Meinung nach, ja, hätte ich schon gedacht, dass Lomachenko mehr machen kann und dass er Favorit ist, aber die Niederlage überrascht mich nicht.
Und auch die Klarheit, weil ich fand ja, die ersten Runden war ja doch sehr, sehr klar, ne, für Lopez. Also fandest du es überraschend, ja, dass es doch so eindeutig war, zumindest in der ersten Kampfeshälfte?
Ja, also wenn man wirklich böse ist, kann man die ersten 6 Runden alle Lopez geben.
Ja, kann man durchaus machen.
Gegebenenfalls auch die 7. Also ich habe es am Ende des Tages mit Wohlwollen 8-4 gehabt von Lopez. Lomachenko war halt A, überrascht, dass er ihn nicht wirklich überraschen konnte. Das ist dann ja bei jedem gelungen vorher. Ne, und dann hat er halt natürlich auch mit den Gegnern zum Spielen angefangen. Aber bei Lopez ist er gar nicht so weit gekommen, da Lopez einfach diszipliniert war, sehr, sehr agil auf den Beinen war, wirklich flexibel auch gekämpft hat und Lomachenko nicht wirklich die Lücken gegeben hat, dass er glänzen kann, wie bei seinen Gegnern davor. Lopez hat es extrem gut gemacht, extrem gut bewegt und das Timing war auch on point. Deswegen waren die ersten Runden doch schon sehr dominant. Am Schluss natürlich ist Lomachenko aufgekommen im Kampf, aber hat Lopez natürlich auch ein wenig dazu beigetragen, da er natürlich ein wenig müde geworden ist und hat auch gemerkt, ja, er hat mich jetzt getroffen, kann mich nicht wirklich verwunden. Deswegen hat er auch die Hände ein wenig unten gehabt, so ab der 8., 9. Runde. Ja, und am Ende des Tages hochgradig verdient, dass es jetzt in der Klarheit war, hätte ich jetzt nicht gedacht. Aber ja, das ist halt das Gute am Boxsport, dass es halt meistens Kämpfe gibt, wo nicht, also dass der Ausgang nicht so zu erwarten war. Und das hat der Lopez wirklich gemacht. Er ist der Mann jetzt im Moment, hat alle Gürtel, real deal, wie sie in Amerika sagen. Und dann Lomachenko muss man erst einmal A schlagen, und B dann so dominieren? Also dominieren im Sinne von, dass er verdient gewonnen hat. Und das hat er wirklich sehr gut gemacht. Er war sehr, sehr, sehr gut vorbereitet. Und alles, was er gesagt hat im Voraus, ein Jahr, eineinhalb Jahre her, dass er ihn wirklich stellen wird mit Körpertreffer und so, ist alles genauso gekommen, wie er es gesagt hat. Und hochgradiger Respekt. Und ich fand im Ring auch ganz bemerkenswert, was viele vergessen. Er hat schon auf jeden Fall kräftiger ausgeschaut wie Lomachenko im Ring.
Deutlich.
Von der Frame her, vom Rücken, der ist auch breiter gewesen und so. Also war schon auch körperlicher Unterschied da. Meiner Meinung nach. War auch natürlich ein wenig ausschlaggebend.
Ja, also ich persönlich, ich weiß nicht, wie es euch gegangen ist, aber ich hatte den Eindruck, als würde er einfach mit seinem Schlägen den Lopez einfach null beeindrucken können, null gefährlich werden können, als ob ihm das regelrecht nichts ausmachen würde.
Ja, deswegen hat er am Schluss dann auch aufgemacht, ne? Hiring Showboating gemacht. Ja, ich glaube mal, ich kann mich jetzt nicht wirklich an eine Hand erinnern, wo wirklich Lopez mal kurzzeitig nicht angeschlagen, aber beeindruckt war, aber einfach nichts dabei. Und das ist auch das Überraschende an dem Kampf. Ich hätte schon gedacht, dass der Lomachenko mindestens ein, zweimal durchkommt, wo er wirklich Probleme hat, aber die waren ja absolut nicht da.
Nee.
Er hat ihn auch ein paar Mal natürlich getroffen, aber es hat ihn null ausgemacht.
Ja, 0,0. Im Gegensatz dazu hat Lopez, finde ich, schon Damage angerichtet. Gerade in der ersten Runde hat er einmal richtig ordentlich getroffen, hat der richtige Zuck, der Lomachenko. Und vielleicht hatte er von da an auch irgendwie größeren Respekt, weil ich hatte schon Eindruck, als hätte schon ein bisschen Angst so vor der Punching Power, oder was heißt Angst, aber zumindest Respekt, ne?
Ja, ich finde halt, dass Lomachenko hat es ziemlich schnell gemerkt, dass der sich sehr, sehr gut bewegt und sehr gut vorbereitet ist und nahezu gewusst hat, was vom Lomachenko kommt. Das war ja das vorher immer mit den Gegnern, die wussten ja nicht, auf was sie sich einstellen wollen. Das war wie bei Prime Pacquiao, haben die Gegner auch nicht gewusst, was kommt jetzt auf mich zu? Der hatte so viel verschiedene Skills und Überraschungsmomente im Kampf. Aber da war nicht wirklich so ein Moment da, wo du denkst, oh wow, da hat er jetzt nicht damit gerechnet. Er war auf alles vorbereitet. Und das hat natürlich Lomachenko nicht in die Karten gespielt. Er hat es gemerkt, verdammt, Plan A funktioniert nicht. Da hat er mal umgestellt, ein wenig auf den Körper zu gehen. Auch nicht funktioniert. Ja, und dann kommt das eine zum anderen. Und Lopez hat sein volles Programm durchgezogen und allen Respekt. Der hat ihn fair geschlagen. 119, 109 war natürlich ein Quatsch. Brauchen wir nicht drüber reden. Aber vor 116, 112 bis 117, 111 ist alles okay. I won it auf jeden Fall. Gibt es keine Diskussion.
Ja, wobei Loma ja gesagt hat, also Lomachenko nach dem Kampf, also er hat sich ja als Sieger gefühlt, obwohl er nicht so aussah, muss man ja sagen. Also seine Nase war ziemlich angeschwollen und so, sah ziemlich rot im Gesicht aus. Also ich muss sagen, ich bin extrem enttäuscht von Lomachenko. Für mich war das nicht Lomachenko im Ring. Also ich muss echt sagen, für mich war das nicht Lomachenko im Ring. Gerade, also ich muss sagen, ich habe bis zur achten Runde keine Runde an Lomachenko gegeben. Für mich hat der Kampf erst ab der achten Runde begonnen. So, für mich hat Lomachenko einfach gar nichts gemacht. Also ich meine, der ruht sich ja immer am Anfang aus, aber meistens eher so vier Runden, aber nicht acht. So, man kann nicht erst in der achten Runde anfangen zu boxen. Und da muss man sich natürlich fragen, warum hat er halt nichts gemacht? Ja.
Weil der Gegner so gut war.
Genau, ja, ich sage ja nicht. Erstmal, weil er halt immer langsam anfängt und dann aber auch gemerkt hat, also ich hatte auch wirklich den Eindruck, dass er echt Angst vor den Schlägen hatte. Er hatte Angst, K.O. zu gehen. Und das hat man gesehen. Also er sah auch so aus. Er ist halt nur nach hinten gegangen. Er hat doch gar nichts geschlagen in der ersten Runde. Wie viele Schläge hat er abgefeuert? 5? Also wirklich, er ist nur weggerannt. Hat kaum selbst was gemacht, irgendwie auch nicht was versucht. Also ich finde, da kam nicht mal der Versuch, weil irgendwie schon so das Gefühl war, ja, ich muss extrem aufpassen, dass ich mir da keine einfange. Und Lopez hat es halt, ich meine, der hat ja gar keine Gegenwehr fast bekommen, die ersten 8 Runden. Der hat einfach seinen Jab etabliert, hat gut gearbeitet, ist eigentlich für mich nicht schneller als Lomachenko auf den Beinen. Aber war er halt irgendwie, Lomachenko war irgendwie auch, er hat irgendwie, ich finde, er war zu langsam. Er hatte manchmal halt so seine Blitzmomente, wo man gesehen hat, ja, irgendwie dann später in der 9. Runde, er kann eigentlich schneller sein als Lopez, aber irgendwie traut er sich das nicht. Oder macht dann nur so ganz kurz mal so einen ganz schnellen Schlag und dann zieht er sich wieder zurück, weil er halt Angst hat, irgendwie dann, ja, krass irgendwie K.O. zu gehen. Er hat ja auch viele Körpertreffer genommen, die wahrscheinlich auch sehr wehtun. Aber auch am Anfang war er jetzt auch nicht so. Ich dachte halt, dass er wirklich deutlich schneller ist, was er eigentlich sein müsste von der Körperstatur auch und was
Ja,
ich
aber
auch denke.
das kannst du halt wegmachen, indem du gute Beinarbeit hast. Der muss ja nicht unbedingt
Ja,
schnell
genau,
wie
den Ring
Lomachenko sein.
schneidet,
War
ne?
er natürlich nicht unbedingt, aber er hat halt alles irgendwie eher gemacht wie Lomachenko. Lomachenko konnte ja nur reagieren. Der hat
Ja,
ja
das
wirklich,
stimmt.
wirklich, was der Lomachenko gebracht hat, wenn
Na,
er
regiert
mit
hat er
dir.
ja nicht, er hat ja gar nichts gemacht, die ersten 8 Runden.
Konntest du ja auch, konntest du ja auch nicht, weil er aus der Schlagdistanz wieder raus war.
Ja, genau,
Das
aber
hat
ja
mich
doch
schon ein
konntest du,
bisschen. Das
konntest
ist
du
aber.
schon. Wenn du Risiko gehst, kannst du dich öffnen und
Ja, aber das.
zurückschlagen. Hat er nicht gemacht,
Ja,
weil
aber
er
das
Angst
haben.
hatte.
Ja, aber das haben die Leute, die Gegner vor Andre Ward auch immer vorgeworfen. Die machen nichts. Ja, aber warum können die nichts machen? Weil der genau gewusst hat. Ja, wenn ich jetzt reingehe, papatz, raus, kann er nichts machen und schaut schlecht aus. Jeder hat den Frotch damals vorgeworfen, dass er nichts gemacht hat gegen ihn. Aber da kommst einfach nicht dazu. Du kommst einfach nicht. Das schaut natürlich für uns aus, wenn man die Lomachenko-Kämpfe vorher kennt, denkt man sich, ah, wow, das gibt's doch nicht, das kann doch nicht dasselbe sein. Nee, aber das liegt halt einfach am Gegner, weil der halt einfach die Gedanken voraus war. Der hat
Ja,
einfach lesen können.
weil das Lomachenko, die ersten 8 Runden zu lesen, ist jetzt auch kein Kunstwerk gewesen, weil er hat wirklich auch nichts gemacht. Also
Ja,
das muss man jetzt mal wirklich sagen, er hat
aber der
nicht viel
hat.
gemacht.
Ja, konnte
Aber
aber auch nicht.
danach hat er doch gezeigt, dass er es kann. So, er hat doch erst
Ja, weil
danach,
Lopez
weil
ja,
Lopez
natürlich auch
müde war.
mitgemacht hat. Ja,
Ja,
ja.
natürlich, aber trotzdem sah er wenigstens besser aus. Also ich meine, warum hat er halt so nicht am Anfang geboxt? So, warum? So, das ist so die Frage. Er war halt völlig
Ja,
gehemmt.
Slow Starter war der ja schon immer.
Ja, aber nicht
Man.
so krass. Das kannst du nicht 8 Runden verschenken,
Ja,
quasi.
klar, aber er war es halt nicht gewohnt, einen Gegner einfach nicht irgendwann einmal anzuschlagen. Und das ist
Ja.
halt, ist halt einfach nicht passiert in dem Kampf.
Also er kam damit. Ich finde es halt auch erstaunlich, dass er echt wirklich nach dem Kampf sagt, dass er denkt, dass er gewonnen hat, weil da weiß ich wirklich nicht, wie er sich
Ja,
selbst da
was,
einschätzt. Weil ich
ja, aber
habe
das.
wirklich gepunktet 111, 118. Also ich bin schon sehr nah, obwohl ich wirklich Lomachenko Fan bin oder Fan ist so übertrieben, aber ich mag seinen Stil, ich finde den gut und so, ich habe auch auf ihn getippt, aber ich habe diesen Kampf wirklich ganz klar bei Lopez gesehen, sowieso wegen der Power. Also ich kann auch verstehen, dass jemand vielleicht 100, ja, 119, 109 mit den Augenzwinkern, kann man verstehen, warum jemand so punktet, weil wenn du die ganze Zeit nur die Power Punches punktest, dann musst du fast die engen Runden gibst du alle Lopez, auch am Ende so war es nicht so klar. Selbst jetzt, also ich meine, in der 12. Runde, da hätte man Angst, dass Lomachenko vielleicht K.O. geht. Da hat den Ringrichter den Kampf unterbrochen, weil wegen dem Cut irgendwie bei Lopez, der irgendwie die letzten paar Sekunden, wäre es scheißegal, ob ihm da ein bisschen da was blutet, so, da hat der Ringrichter ihn eigentlich so ein bisschen gerettet, weil er da irgendwie in Schwierigkeiten extrem war. Also habt ihr das nicht so empfunden, dass er da so an den Ring sein war? Und dachte man, oh Gott, genau jetzt unterbricht der Ringrichter. Ja, das ist natürlich der richtige Moment, so um Lomachenko eine kleine Ruhepause zu geben. Ja, weiß ich nicht, dass er halt ein bisschen sich erholen kann. Aber ich meine, er hat einfach viel zu wenig abgeliefert. So. Ich finde, er sah auch in den anderen Runden jetzt nicht so besonders gut aus. Also ich war ein bisschen wirklich enttäuscht von seiner Leistung, aber beeindruckt von Lopez. Aber ich weiß nicht, ich glaube, es ist der körperliche Unterschied war einfach zu krass. Die Power, er hatte gar keine Power so gegen Lopez. Wirklich, er hat irgendwie so geschlagen, es war scheißegal. So, Lopez ist einfach gelaufen. Und ja, hat ihm nichts ausgemacht. Aber ja, vielleicht ist auch das Alter. Was meint ihr?
Ja, aber
23 ist der erst, ne? Also 23 gegen 32, wer weiß.
was mich jetzt ein wenig ärgert, muss ich ganz ehrlich sagen, haben wir aber auf Schreiben auch mehr, dass der Lopez irgendwie keinen kredit. Es wird immer gesagt, ja, der Lomachenko hat nicht, der Lomachenko konnte nicht, der war nicht dasselbe, der hat schon so viele Kämpfe, der war irgendwie nicht richtig eingestellt auf ihn. Und keiner gibt den Lopez, ey, ich meine, der ist mit Lomachenko 12 Runden gegangen und hat ihn lächerlich aussehen lassen. Und der Typ kriegt einfach keinen Respekt.
Doch, kriegt er, hat ihn ausgeboxt, kriegt er Riesenrespekt,
Ja,
aber.
aber die
Mike Tyson hat
Leute
doch
reden
gesagt,
nur
er ist der
darüber, dass
Man.
der Loma, ja, aber die Leute reden nur darüber, dass der Lomachenko irgendwie nicht dasselbe war und so. Das
War
ist ja
er aber auch nicht.
damit.
Fandest du, dass das der normale Lomachenko war? Also, wie man ihn kennt? Auch so, ich fand nicht so, auch schon die erste
Ja,
Runde nicht.
war da Abraham der Normale, wie er gegen Frotch gekämpft hat damals? Nee, weil er einfach nicht konnte. Es ist einfach halt so.
Ja, natürlich, das hat natürlich immer mit dem Gegner auch zu tun. Aber es hat manchmal auch mit anderen Sachen zu tun, die wissen wir halt nicht. Ob er irgendwo eine Verletzung hatte, ob er irgendwelche anderen Sachen, vielleicht war er einfach irgendwie gehemmt, vielleicht kam er einfach nicht in diesen Kampf rein, viel zu spät und hat sich dann selbst blockiert, irgendwie psychisch, weil er dachte, okay, nach 4 Runden, ich bin immer noch nicht im Kampf, jetzt läuft's richtig scheiße und es wird auch nicht mehr besser, dann läuft's halt so, weißt du? Aber ich würde jetzt Lomachenko auch nicht abschreiben. Ich würde ihm auch zutrauen, dass er eine bessere Performance abliefert. Aber dadurch, dass es eh keine Rückkampfklausel gibt, weil die irgendwie sie nicht gemacht haben, was ich auch nicht verstehen kann, weiß man ja nicht. Also ein Rematch ist dann eher nicht wirklich in Sichtweite, wird es wahrscheinlich auch nicht geben, weil es auch viel zu klar. Ich meine, du musst erstmal Lomachenko ausboxen. Die meisten Leute haben ja auch nicht getippt, dass Lopez Lomachenko überhaupt ausboxen kann. Die einzigen Leute, also ich habe keinen gehört, der das getippt hat, die einzigen Leute haben gesagt, er kann ihn ausnocken. Das, weil er halt ein Powerpuncher ist, aber dass er halt so gut technisch so ein Pound-for-Pound-Boxer wie Lomachenko überhaupt ausboxen kann, das war ja für viele gar nicht vorstellbar, aber er hat halt gezeigt, dass er es kann. Von mir kriegt er dafür Credit, so. Ich habe ihn auch noch nicht seine ganze Karriere so verfolgt, aber natürlich kriegt er Credit, wenn er Lomachenko schlägt und auch noch auf so eine Weise. Ich meine, das ist eigentlich noch krasser, als wenn er ihn ausgenockt hätte. Außerdem hätte er es ja fast geschafft, vielleicht nach der 12. Runde.
Hat ein bisschen also was von Tyson Fury gegen Klitschko, ne?
Ja, also ich
guck den hier auf jeden Fall weiter an. Auch ein gutes Beispiel.
Ja. Also ich bin Fan von ihm jetzt auch geworden. Also ist ja nicht so, dass er von mir kein Credit kriegt, von daher.
Hopkins gegen Public war dasselbe. Gut, war jetzt ein wenig auf einem anderen Niveau, aber ja, ist halt so. Die sind alle überzeugend und irgendwann kommt halt dann der Mann, der wo den halt nicht liegt. Deswegen Style-Make Fights, ist halt einfach so.
Aber würdest du denken, also bist du dir ganz sicher, dass beim Rückkampf das genauso laufen würde? Also würdest du denken,
ja, dass ich mein, das ist, ja, so das, ich meine, das kann immer in eine andere Richtung laufen, aber ich meine, was soll großartig anders laufen?
Ja, das ist
jetzt wenn man den ersten Kampf halt so sieht und die 12 Runden, die wo eigentlich simulär waren, alle miteinander bis ein wenig auf die hinteren Runden, muss Lomachenko halt probieren, wenn es nochmal zum Kampf kommen sollte, dass er von Anfang an versucht, mehr Gas zu geben und mehr All-In zu gehen. Aber es ist halt Lomachenko, der ist halt nicht der, wo in der ersten Runde der Feuerwerk ablegt. Er schaut sich die Gegner meistens an, legt sich die zurecht und dann fängt er an. Und das hat halt bei ihm Lopez nicht funktioniert, weil der halt einfach den immer einen Schritt voraus war. Meiner Meinung nach.
Ja, das hat so ein bisschen erinnert an die erste Niederlage von Lomachenko gegen Salido, so, ne? Also Salido hat natürlich jetzt nicht die gleiche Qualität, ne, wie Lopez, aber das war ja auch so ein bisschen so, ne? Dass das Teil ihm so nicht lag, ne?
Nee, auch gegen Gary Russell.
Ja.
Gut, den hat er natürlich gewonnen, aber den Kampf hat er auch schon ein paar Runden verloren gehabt. Ja, aber Gary Russell konnte halt den Gameplan nicht durchziehen und er ist halt einfach skilltechnisch nicht auf dem Level wie Lopez. Es ist halt einfach so und viele vergessen halt, er war halt körperlich auch unterlegen, das kommt dazu. So Rigondo, wie er kämpft, der Rigondo ist ja Handtuch.
Richtig, der kaum was entgegen oder nahezu keine Punching Power, ne? Und Lopez natürlich sehr wohl. Und da muss man sich natürlich auch fragen, wenn man jetzt so auf die Zukunft schaut von Lomachenko. Wie da mir schon gesagt hat, der noch Gewichtsklassen weiter aufsteigt, aber ich nach der Performance.
Lieber nicht, ne?
Nee, kann ich mir das nicht vorstellen.
Auch die Arme, wenn man die verglichen hat, das sah ja gar nicht aus wie eine Gewichtsklasse. Sein Arm war halb so breit wie der von Lopez gefühlt. Also es war wirklich so.
Der hat jetzt eine Möglichkeit, dass er den Kämpfer von Santa Cruz, den Sieger von Santa Cruz gegen Tank kämpft. Wenn Mayweather Promotion das halt mitmacht. Ich gehe schwer davon aus, dass Davis gegen Leo Santa Cruz gewinnt.
Ja.
Das wäre halt jetzt nochmal ein Schritt für Lomachenko, ja, zurückzukommen ins Business. Ja. Aber ob die den Kampf natürlich annehmen, ne? Weil Shot oder so ist der nicht. Es hat halt jetzt einfach nicht funktioniert. Ist dem nicht gelegen. Aber wäre halt meiner Meinung nach nochmal ein verdammt interessanter Kampf, Davis gegen Lomachenko.
Absolut. Wobei Davis natürlich auch brutal gefährlich wäre für Lomachenko aufgrund der Punching Power.
Ja, das stimmt schon, aber ich meine, das ist jetzt ein wenig ein anderes Thema, aber ich finde Davis schon ein bisschen überschätzt. Ich erinnere schon zum Teil ein bisschen an Bruno, seine Leichtgewichtszeiten und so. Meiner Meinung nach. Er hat schon ein paar Kämpfe dabei gehabt und ein paar Runden, wo du so wirklich siehst, ey, wenn da wirklich einmal einer kommt, der dagegen hält, wird schon ziemlich eng. Ich finde Davis schon krass, aber aus was man von ihm hält und was Mayweather Promotions von ihm hält, das ist er nicht. Glaube ich nicht zumindest.
Ja.
Ich sehe Lomachenko da gewinnen gegen Davis. Deswegen haben sie auch den Kampf in Hand genommen.
Ja, ist natürlich so, nach einer Niederlage wird man ja auch tendenziell immer schlecht geredet und da denkt man, ah, gegen den verliert er auch und so. Immer schwer zu sagen, aber hoffentlich sehen wir das, weil Man hat zumindest jetzt drei halt super interessante und spannende Kämpfer so an der Spitze. Und ja, das muss einfach kommen, so Davis gegen Lopez oder Lomachenko gegen Davis, das wäre halt schon verdammt sexy.
Ja, ich meine, er muss vorher jetzt gegen Santa Cruz gewinnen, ne? Es ist halt immer ja, so, man muss vorher deine Hausaufgaben machen. Ich finde es natürlich so, ja, Style McFight-Geschichte, natürlich würde, glaube ich, schon, dass Davis gewinnt gegen Santa Cruz. Santa Cruz hat auch schon, ja, ne, verschlissene Karriere bis jetzt, kann man jetzt nicht sagen, aber er hat auch schon Körner gelassen mittlerweile und ich glaube, das ist halt natürlich für Davis A, ein guter Kampf, B, natürlich einen guten Namen im Rekord und C, ist er jetzt nicht so gefährlich, meiner Meinung nach. Also ist eine Win-Win-Situation. Ne? Und danach wird man sehen, was kommt. Ich meine, ja. Davis ist auch klein, das darf man nicht vergessen. Die meinen alle, der geht jetzt so durch die Gewichtsklassen, das kannst du vergessen, das hat beim Brunnen den Ring gehaut. Und wird bei dem auch nicht hinhauen.
Das Einzige, was bei Davis positiv stimmt, ist halt, dass die Power schon real ist, auch bei ihm, aber wenn es dann natürlich hochgeht,
dann ja, aber weißt du nicht, weniger, wie Crawford ne? im Leichtgewicht war und so, war der schon beeindruckender.
Ja, 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 eindeutig. Ne? Weil er deutlich mehr Skill hat auch.
Ja.
Ne? Gut.
War der Pac-Man oder so, ne?
Ja. Ja, ja, eindrucksvoller. Ja. Gerade Crawford ist natürlich skilltechnisch, ist es halt.
Ja, ist so der aktuellste beste Vergleich, ja.
Ja. Gut, dann gab es ja noch weitere Kämpfe auf der Undercard, Samira.
Ja, genau. Dazu hatten wir ja auch eine Frage bekommen, deswegen kann ich ja gleich auf den Kampf ein bisschen eingehen. Da ging es um den Videobeweis in dem Kampf zwischen Arnold Barboza Jr. und Alex Saucedo. Und also erstmal muss man sagen, dass es ein sehr guter Kampf war. Über 10 Runden haben die sich echt gebettelt, so muss man sagen. Am Ende hat einstimmig Barboza Jr. gewonnen. Recht klar auf den Punktzetteln mit 97-92 zweimal und 96-93. Was ich nicht so klar sehen würde, weil ich den Kampf viel enger empfunden habe. Viele Runden waren sehr, sehr eng. Arnold Barboza war halt immer so der Worker, der hat eine viel höhere Workrate, hat mehr getan, aber Saucedo ist halt der effizientere Boxer, hat halt weniger gemacht, aber quasi fast genauso viel getroffen. Und das Interessante an dem Kampf war, dass es halt in der 7. Runde musste Barboza runter. Stand halt nicht richtig, hat sich selbst halt, wollte schlagen, stand da nicht richtig und hat dann eine kassiert. Ist dann recht schnell wieder aufgestanden. Der Ringrichter hat es als Ausrutscher zuerst gewertet, hat er nicht richtig gesehen. Und da der Kampf in Nevada stattfand, war das ganz witzig, weil dann zu Beginn der 8. Runde hat Joe Cortez von draußen den Videobeweis sozusagen hinzugezogen, nochmal diesen Ausrutscher bewertet und gesagt, es war ein Knockdown, was auch richtig so ist, hat ein Kommentator auch so gesehen oder ein Experte und das wurde dann revidiert, also der Ringrichter hat es dann so zur Kenntnis genommen, hat es den Punktrichtern gesagt, ja, ihr müsst das jetzt in der 7. Runde als Knockdown werten, also 10-8 Runde und ja, das war interessant. Also die Runde fing dann auch in der 8. Runde 10 Sekunden später an, was ich ein bisschen komisch finde, weil man hätte ja die Zeit dafür anhalten können, aber okay, war vielleicht jetzt ein bisschen, weiß ich nicht, ob das jetzt immer so gemacht wird oder ob das jetzt irgendwie ein Fehler war, konnten sich halt ein bisschen länger ausruhen. Ja, aber auf jeden Fall noch krasser, dass halt der runtergegangen ist, dann auch noch den Kampf gewinnt, weil er halt echt, ist ein guter Mann, hat besseres Timing, ist halt auch ein bisschen so der variablere Boxer, aber dennoch war es halt ein sehr enger Kampf, also so knapp, ich habe den so mit einer Runde Unterschied, vielleicht 96-95 für Barboza Jr. gepunktet, aber das war echt eng, von daher kann man da, ja, muss man sich vielleicht angucken, mitpunkten, aber ihr könnt ja mal sagen, was ihr von so einem Videobeweis haltet, ich meine, es gibt es ja auch in anderen Sportarten, findet ihr es gut, dass es im Boxen gemacht wird, soll es gemacht werden, oder hätte es lieber nicht als Knockdown gewertet werden sollen?
Oh, schwierig, finde ich, also beim Boxen finde ich das, ich finde Videobeweis allgemein ein bisschen schwierig. Es ist ja mittlerweile in echt vielen Sportarten so. Im Football ja schon lange, im Basketball, im Fußball finde ich es oftmals auch eher störend. Es hat natürlich so schon seine Berechtigung, aber schwierig so. Es macht irgendwie, wenn man das so nachträglich macht, ist es von mir aus okay, so wie im Basketball oder jetzt hier im Boxen. Wenn man dann den Zweier da doch als Dreier wertet oder sowas, das kann ich verstehen, weil das so den Spielfluss nicht unbedingt hindert. Oder wenn man irgendwie harte Fouls hat oder so. Ich könnte es auch nachvollziehen beim Boxen, wenn man das vielleicht irgendwie beim Tiefschlag, wo man nicht genau so sieht, wie tief war das Ding jetzt wirklich oder so. Es ist schon okay, es darf nur nicht den Kampffluss verändern. So.
Ah, Entschuldigung, wenn ich ins Wort gefallen bin.
Alles gut.
Boxen lebt halt echt doch sehr stark vom Momentum.
Ja.
Und wenn du den dann halt irgendwie auch unterbrichst, ne, oder das halt dann länger dauert zwischen die Rundenpausen oder so, ist es halt meiner Meinung nach noch ein wenig was anderes wie im Fußball, weil es kann ja Boxer A angeschlagen sein, ne, und dann kann der den Moment nicht ausnutzen und so weiter und so fort, keine Ahnung, also meiner Meinung nach eher nicht.
Also manche, es wird sich nicht durchsetzen, auch woanders. Also mal, weil jetzt ich habe es auch das erste Mal.
Soll es ja auch nicht durchsetzen. Hm. Wenn dann nach dem Kampf irgendwie, sollen sie lieber mal Videobeweis bei die Punktrichter machen, wie die so punkten zwischen die Runde. Das wäre ja mal ein Vorteil fürs Boxen. Ja, weil da fühlt man halt auf dem richtigen Zahn.
Oder ein Videobeweis, wie so eine Rangliste zusammengestellt wird.
Ja, nee, aber man sollte irgendwie wirklich eine GoPro so einen Punktrichter über den Kopf schneiden. Und dann auf seinen Zettel halt auch. Und dann kann man halt auch nochmal wissen, warum macht er das?
Dass es so eingeblendet wird, als kleiner Bildschirm, wie er seine, also die Wertung
gerade macht. Oder am Schluss du es auswertest und dann als Video siehst. Warum hat er das gemacht oder so? Dann fühlt man mal eher den auf dem Zahn, was da so falsch läuft. Aber nicht irgendwie ist ja auch eine Ermessensentscheidung unterm Kampf.
Genau, und manche Knockdowns sind eben auch nicht so ganz klar. Manchmal ist es ja so Schubsen und Schlagen zusammen oder Off-Balance und Schlagen. Das ist ja nicht immer so hundertprozentig klar, ob das jetzt wirklich Knockdown ist. Wahrscheinlich sogar mit Videobeweis kann man manchmal sogar gewisse Zweifel hegen.
Was machst du als Underdog, wenn du jetzt einen anschlägst? Wirklich anschlägst und hast die Chance, den zu finishen. Ja, dann wird geschaut irgendwie, sind die mit den Köpfen vorher zusammengerasselt oder war es tatsächlich ein Schlag? Ja, bis das irgendwie nachgeschaut ist, der andere wieder klar.
Das ist halt richtig, schwierig. Das ist ja halt nicht wiederbringbar, so die Situation, ne?
Ja, das stimmt auf jeden Fall. Das ist die Zeitverzögerung ist halt scheiße, weil ist ja so, das hat ja die Zeit dann von der achten Runde geraubt und wenn der jetzt wirklich schwer angeschlagen wäre, was er nicht war, der Barbosa, weil er wirklich auch auf Balance war und falsch stand, aber wenn, dann hätte er sich halt in dieser Zeit, wo die Videoauswertung stattfindet, erholen können und das ist halt total bescheuert.
Das
dann,
meine ich
auch. Hat gar keinen Sinn.
Momentum.
Und aber im Gegensatz hast du natürlich auch vielleicht auch mal eine Situation, wo du es dann weiterlaufen lässt, was aber falsch war im Nachhinein, aber der Damage ist dann ja angerichtet. Also ich finde, wenn man da irgendwie live eingreift, also in den Rundenpausen, vielleicht von mir aus. So in Extremfällen. Aber so, dass man so den Kampfflow sollte man echt nicht zerstören, finde ich. Also da tue ich mir auch extrem schwer.
Lassen, das kann man beim Fußball machen. Beim Tennis macht es noch Sinn, aber...
Beim Tennis vollkommen cool. Beim Football verstehe ich das auch. Beim Fußball finde ich es auch manchmal schon echt grenzwertig, wenn da so mega knappe Abseitsentscheidungen sind und so, dann denke ich mir noch, dann lass es gelten. So.
Was sagte der Olli Kahn immer? In der Zeitlupe musst du jeden Ball halten.
Ja. Aber geht halt nicht, ne? Wenn so ein Ding hart geschossen ist irgendwo in der Ecke, dann ja. So ein Fußball, der mit 150 km/h geschossen ist, irgendwie aus 10 Metern, Da kannst du gar nicht reagieren, so, ne?
Ich meine, beim Tennis hat sich das wirklich mit diesem Hawkeye und so, das hat sich ja wirklich
super
ins Positive entwickelt. Ne? Da kann man es auch machen, weil es halt oft sehr, sehr knappe Entscheidungen sind, ne? Da kann ich das verstehen.
Torkamera aber beim Fußball auch das gleiche, auch super.
Okay, aber alles andere ist doch alles irgendwie Quatsch.
Was ich mir manchmal wünschen würde, zum Beispiel beim Fußball, wenn Leute wirklich hart schwalben oder so, ne, dass man denen nachträglich dann noch so eine gelbe geben würde oder dass man da Strafen gibt. So, das würde ich mir schon wünschen, aber beim Boxen ist es halt so krass momentumabhängig, dass so nachträglich, ob das jetzt ein Knockdown war oder nicht, kann ich echt mit leben, aber es darf den Kampflos nicht stören. Weil
dann wird es aber stören, wenn's das, wenn das
sich. Ja, wenn man da so live eingreifen würde. Vielleicht bei so mega krassen Verfehlungen, so bei richtig ja, harten Fouls oder so, wenn man da.
Jetzt kommt ja das Nächste. Soll sich das durchsetzen? Was ist dann im Boxen? Er gewinnt der Heimboxer von Bob Arum, ist angeschlagen. Ja, da muss er mal ganz kurz jetzt schnell den Videobeweis her, dass er sich erholt. Es wird in die Richtung laufen, ganz einfach.
Ist so, dann wird sich der Kämpfer irgendwelche Moves ausdenken. Ne? Ja,
und dann müssen wir jetzt einmal nachschauen und dann haben sie natürlich ein Bildproblem, dann dauert es 5 Minuten und bis dahin ist der wieder klar. Ganz einfach. Ah ja, war ein regulärer Treffer, aber mussten wir trotzdem einmal nachschauen. Man kennt es ja im Boxen, die biegen das so hin, wie sie wollen. Also lasst es weg, weil das macht den Boxsport nur ganz kaputt.
Robert, würdest du zustimmen? Bist du auch eher dann dagegen jetzt, oder?
Ja, wie Tommy ja auch gerade schon sagte, auch so der Sport lebt ja auch so ein bisschen von seinen Fehlentscheidungen, auch wenn das eigentlich doof ist. Aber irgendwo macht das natürlich auch so eine gewisse Spannung aus. Und natürlich, wie er auch gerade schon sagt, wenn du dann, sagen wir mal so, wegen jedem Furz dann quasi den Videobeweis ranziehst, dann hast du halt diese künstlichen Pausen und da können sich dann manche wieder erholen.
Ja, das, weil halt der Boxen halt generell, wie kaum anderer Sport, vom Momentum halt so lebt, ne, und Das ist super gefährlich.
Wenn das kannst du machen, da profitieren bloß die falschen Leute davon. Ist einfach so.
Wenn ist es so. Optimal gebraucht wird und fair, ja.
Das kannst du aber nicht machen.
Aber es ist Boxen.
Es geht im Boxen nicht. Es geht ja im Fußball schon nicht gut. Und dann im Boxen?
Nee. Ja. Im Fußball zerstört es auch den Flow vom Spiel, finde ich.
Auch, aber beim Boxen halt noch mehr.
Ja.
Ja. Naja, wenigstens bei dem Kampf hat es jetzt keinen Ausschlag gegeben, weil es hat eh der gewonnen, der auch runtergegangen ist. Von daher hätte er sowieso, dann hätte er noch klarer gewonnen. Von daher war es dann für Barbosa Junior egal.
Man hat ja im Boxen schon so viel Scheiße gesehen. Jetzt, wenn da ein Videobeweis noch kommt und wirklich die Geldkuh angeschlagen ist, ne? Ah. Canelo ist hört irgendwie, wenn das jetzt von die Videobeweise wird eingeschaltet.
Aber instant.
100%. 100%. Das wird dann nur ausgehen. Da sagen sie, die haben gerade ein Bildübertragungsproblem. Du musst ganz kurz nur warten. Und dann wird halt geschaut und dann in die Ecke gefragt, hat er sich schon erholt? Ja, ja, ist wieder klar. Ja, und das Bild auf einmal.
Genau, da ist dann auch ein kleines Steak und dann läuft das wieder.
Wir haben aus Papua-Neuguinea ein klares Bild.
Das kannst du nicht machen, da machst du jetzt so 98% Betrügerei, machst 100% voll. Das kannst du nicht machen, das ist unmöglich. Das ist den Sport wirklich vergessen.
Ja, da sind wir uns einig. Dann wollte ich eigentlich nur noch einen Boxer erwähnen von der Undercard, auf den man vielleicht mal, wo man sich den Namen mal merken könnte. Edgar Berlanga, US-Amerikaner, 23 Jahre alt, The Chosen One ist der Kampfname, 1,85 groß, super Mittelgewicht und ja, bei ihm ist halt ein bisschen, beeindruckend, dass er auf jeden Fall eine K.O.-Quote von 100% hat, noch 15 Siege, 15 Mal durch K.O., hat gegen Lane Bellows auch in der ersten Runde durch TKO gewonnen und der scheint Power zu haben. Also natürlich
Halbschwergewicht.
Was habe ich gesagt?
Der Bellows, wo verloren hat gegen ihn in der ersten Runde, wo du sagst, ist zum Beispiel einer vom Mayweather Camp, der hat mit Floyd schon sehr
aber oft Sparring gemacht.
Okay. Also ich habe hier stehen Light Heavy.
Könnt ihr mich hören?
Ja.
Ja. Genau, und gegen...
Ja, red ruhig weiter.
Ja, gegen Berlanga hat er ja verloren und das ist auch einer, der wo im Mayweather Camp ist, auch eng mit ihm befreundet ist, auch viele Sparrings mit ihm unter anderem schon gemacht hat und Mayweather auch mal gemeint hat, ja, er nimmt ihn ganz gern her für Sparringsrunden, weil er ziemlich harter Hund ist und du den nicht so schnell anlocken kannst und dann spricht das schon für Berlanga, dass er den vorzeitig und so in der ersten Runde dann gestoppt hat. Wahnsinn.
Ja, ist schon krass, vor allem hat er alle seine Gegner in der ersten Runde zerstört, ja, ja. Wenn man so einen Rekord guckt, also ist schon krass.
Der hat die zweite Runde nie erlebt in 15 Kämpfen. Das ist halt richtig verrückt. Also natürlich, klar, aber er hat auch schon einen Sternekämpfe. Er hat die letzten Kämpfe sind halt 2 Sterne. Deswegen ist jetzt, also er boxt jetzt nicht irgendwelche ganz dahergelaufene Kutscher, sind schon eher Boxer, um ihn gut aufzubauen, aber der scheint massive Fäuste zu haben und das ist richtig. Einfach cool zu sehen, sowas, weil es gibt so selten einfach.
Und dieser Bellows, wie Tommy schon sagte, der Typ ist einfach noch nie K.O. gegangen. Und
nee, kommt, das ist Schleifer eigentlich. Ne?
Der knockt ihn einfach mal in den ersten weg, das ist schon krass.
Vor allem der Cut, den der in der ersten Runde hatte, war ja auch schon, der war auch gut.
Ja, stimmt, das Gesicht, ja, da hat man auch schon gesehen, dass da einiges abging. Ja, also da ist echt, muss man weiter ein bisschen verfolgen.
Ja, gehen mal wieder ein paar Sterne auf anscheinend im Boxsport.
Was ja auch dringend nötig ist. Ne?
Ja, das Supernova wäre da schon nötig. Ja, aber ja.
Gut, dann wäre es das soweit gewesen mit dem Event. Was gab es denn sonst noch, Samira, so am Boxen?
Ja, das müsstest du kurz mal vorlesen, weil mein Boxrekord durch irgendwas gestört. Ja, es muss gerade irgendwelche Bicycles erkennen. Ja.
So. Es gab noch am Samstag, den 17. Oktober, das erwähnen wir nur kurz, einen Kampf in Deutschland von Mario Bokowitz. Mike Jede gegen Oscar Fico. Jede gewann in der 6. Runde vorzeitig. Und sonst noch vielleicht ein paar bekannte Namen, so wie Ronny Mittag auf der Undercard. Aber jetzt auch nichts, wo man jetzt näher groß drauf eingehen müsste.
Wirklich nicht.
Na doch, eine Überraschung gab es doch bei diesem Kampf. Weil, okay, ich kenne die Boxer vielleicht auch ein bisschen besser. Aber, also überraschend kann man nur sagen, war die Niederlage von Jamni Komande gegen einen Aufbaugegner, Sahil Sensov, was ja eigentlich für ihn einfach nur, ja, ein ganz normaler Aufbaukampf sein soll. Und er hat sich dann in Fürstenwalde jetzt eine Niederlage nach 8 Runden, recht klar nach Punkten hier so eingefahren. Was halt, ja, weil bestimmt nicht so geplant war. Also mit seinen Amateurkenntnissen oder seinem Amateur-Background, den er eigentlich hatte und was er da so geleistet hat, würde man das halt eher nicht so denken. Aber ja, sonst ist alles so gelaufen, wie es laufen sollte.
Genau. Und eine weitere Veranstaltung gab es noch, wo Youssef Kanguel gegen Petro Ivanov verloren hat und Evgenios Lazarides gewann gegen den einzigartigen Eugen Buchmüller in der ersten Runde durch K.O.
Genau, und Danny Heidrich hat auch wieder gewonnen. Also er hatte seinen letzten Kampf durch TKO in der zweiten Runde recht früh und überraschend verloren, aber hat sich jetzt wieder zurückgekämpft und gegen Kambis Rahmani in der zweiten Runde ihn sogar K.O. geschlagen. Also das war echt, hätten bestimmt viele auch nicht so gedacht, aber er hat sich ja zwischenzeitlich auch eher mit so anderen Sachen als mit Boxen beschäftigt, in verschiedenen TV-Shows, aber dass er da diesen K.O. dann noch so schön hinkriegt, das war echt perfekt die Rechte ans Kinn, den Gegner umgenietet. Der wollte dann, ist dann wieder aufgestanden, wollte ein bisschen weitermachen, aber hat nicht mehr richtig auf den Ringrichter reagiert und hat er halt abgebrochen, was auch völlig in Ordnung war. Und ja, auf jeden Fall hat er gewonnen.
Ja. Ja, ist, zwei Niederlagen hatte schon einen Rekord. Eine davon gegen Istvan Kun. Das wollte ich nur kurz erwähnt haben.
Danke.
Ja, auf jeden Fall. Aha. Ja, wenn ein Boxer schon bekannter ist durch Fernsehsendungen als durchs Boxen, ich weiß nicht. Aber gut, man wird sehen, was da noch geht. Ne?
Wie hat er gesagt? Istvan?
Bitte?
Istvan wie?
Istvan Kun.
Ja, das ist natürlich schon ein großer Step, ja. Okay.
Das ist ja Ungar.
Echt?
Ja.
Aber gut. Aber wie sind die angereist? Das ist die Frage.
Besser nicht. Wir sollten da jetzt nicht näher drauf eingehen. Gut. Kommen wir zur Vorschau. Und da gibt es nicht wirklich viel. Denn nächste Woche ist, ja, wenn man sich das so durchguckt bei Boxrec, was so stattfindet, ist jetzt eigentlich nichts, wo man jetzt wirklich drauf eingehen müsste. So, dass wir jetzt einfach mal zu den Fragen oder zu Fragen und News kommen. Und die erste News oder die einzigste, die wir jetzt so konkret haben, ist, dass Anthony Joshua am 12. Dezember gegen Kubrat Pulev in der Londoner U2 Arena kämpfen wird. Ja, ist Pflichtaufgabe.
Kann er glänzen und gewinnt durch K.O.
Ja, genau, kann er glänzen. Ich denke, niemand, also wir alle sind wahrscheinlich einig, dass wir einen ähnlichen Kampf wie von Wladimir Klitschko damals gegen Pulev erwarten, und so stelle ich mir den Kampf von Joshua halt auch vor. So, das
alles andere wäre auch enttäuschend.
Ja, ja.
Christian Thun reist übrigens demnächst nach London, um mit Anthony Joshua auch zu sparen, um sich auf den Kampf gegen Pulev vorzubereiten.
Ja.
Ja, er braucht großes Sparringspartner wohl. Pulev ist ein bisschen klein, 1,94, aber ja, passt schon. Aber ja, weiß ich nicht, seid ihr euch so sicher, dass ihr ihn K.O. haut? Also ich weiß nicht, könnte schon sein, aber muss auch nicht. Also ich kann mir auch vorstellen,
also ich wäre enttäuscht, wenn er es nicht tut.
Ja, also ich denke auch, den muss er schon wegmachen eigentlich.
Den macht er weg, also bin ich mir relativ sicher.
Sollte er, ja, aber mal sehen.
So. Ja, weil vor allem, weil er jetzt den Ruf weg hat durch den zweiten Ruiz-Kampf. Ah, der kämpft jetzt wie der Klitschko. Das ist ein Feigling. Sei Schlagkraft war immer überbewertet. Jetzt macht er nichts mehr. Jetzt kommt er nur noch aus der Defensive. Und da ist Pulev schon der richtige Mann dafür, weil Pulev hat AK Power und boxt einfach so einseitig. Ist jetzt auch schon älter mittlerweile. Darf man nicht vergessen, Klitschko-Kampf ist ja auch schon ein paar Jahre her. Hey, macht er relativ fix weg. Innerhalb von 5 Runden.
Echt so schnell? Okay, 39
ja, ist er jetzt. Glaube ich schon.
Ja, Pulev ist ja vor sechs Jahren auch, glaube ich, in der 5. Runde ja auch dann schwer K.O. gegangen gegen Klitschko.
Ja, nachdem er 2014,
Wie oft ist der eigentlich runtergegangen nochmal in dem Kampf? 4-mal?
3-4-mal.
Ja. Und das waren ja wirkliche Bomben, die da eingeschlagen sind.
Ja.
Das war auch einer der besten Klitschko-Kämpfe seiner letzten Kämpfe, fand ich. Weil der da einfach mal richtig Gas gegeben hat.
Genau, und das kannst du gegen Pulev halt machen.
Ja, weil das Schöne ist ja auch, der hat ja kaum Beinarbeit. Der kann zwar gute Kombinationen schlagen, die sind aber nicht hart und ne, er bewegt sich halt nicht und bietet dadurch ein statisches Ziel.
Richtig. Ja, und das ist natürlich ideal, ne, für Joshua. Das wird der
optimale Matchup, um wieder ein wenig so Hype zu generieren. Ist einfach so. Und Pulev macht das natürlich mit, weil er kriegt Kohle, sonst hat er keine Chance mehr auf Geld. Ist kein Problem. Der Pulev weiß ja schon selber, dass er da nicht viele Chancen hat.
Haben wir sonst was an News?
Nee. Nur Fragen.
Ja, eine haben wir ja schon beantwortet. Das war jetzt unsere Meinung zu dem Videobeweis. Und die nächste Frage von der wahre H1. Oder H1, ich sag einfach mal H1.
Oder
ich
sag Heinz.
Heinz.
Ja. Vielleicht auch Hans.
Who knows?
Genau, Hip-Hop-Rap-Musiker aus Wattenscheid.
Was sagt ihr zu dem angeblichen Kampf zwischen Agit Kabayel versus Tyson Fury?
Ich sag, das wird nicht passieren. Also noch, jetzt noch nicht.
Nee, aber das wird jetzt auch noch keinen Sinn machen für Kabayel. Meiner Meinung nach.
Zu früh, ne?
Ich meine, was heißt zu früh, was wird Sinn machen? Das ist immer so eine Sache im Boxen. Aber ich kann es mir fast nicht vorstellen, dass der Edzard dieser Corona-Zeit, wo die Börsen eh nicht so hoch sind, wirklich den Kampf annimmt gegen Fury und andersrum auch. Ich weiß, es ist ohne Zuschauer, die Börse ist nicht so... Könnte nächstes Jahr im Sommer natürlich schon wieder ganz anders ausschauen, ne? Auch natürlich, wenn Zuschauer da, gibt es auch mehr Kohle. Ich kann es mir nicht vorstellen, dass Kabayel ist ja schlau und gut beraten. Ich glaube, dass der da noch ein wenig wartet.
Man hat ja jetzt auch aus verschiedenen Quellen ja auch gehört, dass der Kampf ja wohl auch wieder vom Tisch ist. Das sind halt, das sind ja alles nur Gerüchte. So wirklich konkret ist da noch nichts.
Ach, Fury macht gar nichts. Der Fury macht es ja gar nichts mehr. Der tut jetzt dann die Anthony Joshua dann herausfordern. Da wird es dann eine Menge hin und her geben und dann vielleicht kommt er erst zu einem Joshua-Kampf zurück, wenn Joshua ihn hören will. Weiß man nicht. Aber ich glaube, das wird von Fury die nächste große Show irgendwie im Zusammenhang mit dem Joshua-Kampf, glaube ich, erleben wird. Das wäre so typisch.
Aber warum denkst du nicht, dass er sich fit halten will und zwischendurch nochmal einen leichteren Gegner braucht? Also hat er ja schon oft gemacht, so Tom Schwarz, Otto Wallin dann.
Ja, aber gut, aber das sind halt die Kämpfe, wo der Gegner halt auch nicht gut bezahlt ist und Kabayel arbeitet ja auch auf einen richtig guten Zeitdach hin. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er jetzt so nebenbei...
Also der verkauft sich nicht so billig wie Tom Schwarz, würdest du sagen?
Nee, kann man nicht vorstellen. Mhm.
Ja, und er wird sich auch im Ring nicht so billig verkaufen wie ein Tom Schwarz, weil im Gegensatz zu dem kann da ja wirklich was.
Ja, dann bin ich gespannt. Also ich kann mir schon vorstellen, dass Fury nochmal boxt, aber ich bin gespannt gegen wen. Also von Wilder hat man jetzt auch nicht mehr so viel. Ne, da ist anscheinend nicht so interessiert daran, direkt nochmal mit Fury in den Ring zu steigen. Aber ob das jetzt noch so eine lange Pause ist, mal sehen. Also könnte sein, aber vielleicht wird auch einfach irgendein anderer Schwergewicht aus dem Hut gezaubert, einfach um ein bisschen fit zu bleiben.
Wann ist denn das Povetkin gegen White 2 angesetzt für wann?
21. November.
Ja, das könnte man unter anderem vorstellen, dass das vielleicht von Walter Option ist, der Sieger aus dem Kampf. Weil mit White hat er auch schon lang seine Fehde. Mit White hat er auch schon lang seine
Fehde. Und Povetkin, vergesst nicht, 2016 ja, hätten die ja, ja eigentlich antreten sollen.
Ja. Ich kann mir jetzt was schwer vorstellen, dass Povetkin das nochmal macht, aber ja, wird man sehen.
Und glaubt ihr denn, dass es nochmal zum Kampf zwischen Fury und Wilder kommt?
Ja.
Ja, schon, da steckt zu viel Kohle drin. Ja,
in England. In England. Kann ich mir schwer vorstellen. Kommt halt ganz drauf an, was Joshua jetzt macht. Ich meine, der hat halt, es wird jetzt immer vergessen, er hat halt auch jetzt einfach ein Wort mitzureden. Ja, er hat gegen Ruiz verloren und so weiter und so fort. Aber er ist halt auch einfach Weltmeister. Und ja, einen Klitschko geschlagen. Hat einen großen Namen, hat viele Fans. Ist auch zu vermarkten richtig gut. Ja, er spielt schon auf jeden Fall eine Rolle. Auch mit. Und ich weiß nicht, wenn Fury gegen Joshua kommt, würde ich mir jetzt fast lieber ansehen, wie Wilder gegen Fury 3. Wenn ich ganz ehrlich.
Ja, geht ja, mir auch so.
Fall. Auf jeden Fall. Aber auf wen tippt Joshua man da? Das ist die Frage.
Tipp wie? Vom Ausgang oder wer der Gegner wird?
Vom Ausgang. Bei Joshua gegen Fury.
Boah, ich würde Fury sagen. Einfach schon wegen der Geschwindigkeit, der Unvorhersehbarkeit und der Variabilität.
Ja, man neigt jetzt natürlich dazu, Fury fast in jedem Kampf zu favorisieren. Aber ich weiß, also stylistisch gesehen ist es schon echt ein interessanter Kampf. Ich würde Joshua, also
ja, weil ich
knapp als Außenseiter sind. Ich glaube schon, dass der die Tools hat, um Fury zu ärgern. Weil er ist halt boxerisch halt auch nochmal viel stärker wie Wilder. Wilder musst du ja nur aufpassen, dass du dir keine fängst. Ja, das ist ja das. Aber Joshua kommt schon echt. Gut, ich meine, Joshua ist natürlich nicht der Schnellste, ne?
Gegenargument.
Ja?
Klitschko.
Ja, Klitschko.
Tyson Fury hat mit Klitschko gespielt. Ja. Während ja, sich Klitschko mit Joshua, ich sag mal, ja, so einen Kampf auf Leben und Tod geliefert hat.
Style McFights. Mayweather hat mit Marquez gespielt und Marquez hat Pacquiao ausgenockt. Und Mayweather gegen Pacquiao war auch eng. Also, ist halt immer. Diese Quervergleiche im Boxen, die bringen nichts.
Ja, und am Ende des Tages entscheidet natürlich auch ein bisschen die Form.
Das stimmt natürlich, aber Joshua hat ja schon eher den Stil von. Würde man schon sagen, dass er eher einen Klitschko-ähnlichen Stil hat, gerade zuletzt, obwohl jetzt auch nicht gleich, er kann auch anders boxen, aber schon, es geht eher in die Richtung. Aber man kann auch anders argumentieren und sagen, für Tyson Fury ist es vielleicht viel schwieriger, gegen so einen unorthodoxen Wilder zu boxen. Weil
ja, der hat sich gegen Schweden auch gebildet.
Ja, aber ich meine, auch gegen Leute zu boxen, die technisch nicht so fein boxen, ist manchmal viel schwerer, als gegen Leute zu boxen, die so perfekt ausgebildet sind, weil du weißt einfach, was die machen. Die schlagen gerade, da kommen die Hände gerade. Die können einfach, da kommen keine Überraschungsschwinger von oben querbeet auf deinen Kopf und so. Das ist manchmal viel schwieriger. Deswegen könnte es schon sein, dass er gegen Joshua vielleicht sogar besser aussieht. Also es ist gar nicht ausgeschlossen, weil das denkt man zwar nicht, aber es kann schon sein, weil bei so Leuten, die nicht die Schule, die Boxschule als Kind so gelernt haben, da weißt du halt nicht, was die machen. Du weißt es halt nicht. Und weil die Schläge kommen halt auch so, wie man sie eigentlich nicht lernt.
Du meinst, das ist so ein, ja, so ein kleiner Vergleich wie bei Felix Sturm gegen Soliman, ne?
Hat auch gesagt, ja, der McGregor schlägt aus Winkel, sowas hat der Mayweather noch nicht gesehen.
Ja, okay, ja, aber McGregor ist kein Boxer.
Ja, aber das ist die Winkelschläge sind halt mit 3 km/h kommen, das ist halt der Unterschied. Ja, es ist halt einfach so.
Aber der ist auch kein Boxer, das zähle ich auch gar nicht dazu.
Ja, nee, aber da hat sie auch gesagt, der kann sie da nicht,
Der hampelt ja wirklich rum.
Der MMA-Experte. Ja, ja, da kannst du der Mayweather fein nicht drauf vorbereiten. Der McGregor, der schlägt aus Winkel, da war jeder UFC-Leute überrascht. Der wird sie umschauen, wenn er sich da mal einen Haken fängt. Ja.
Ach, McGregor wird gegen gar keinen guten Elite-Boxer gewinnen. Ist halt so, auch nicht gegen Manny Pacquiao. Das ist halt eh schon für alle Boxleute, Fans, das ist eigentlich klar. So. Das ist halt einfach ein anderer Sport und die sind einfach zu gut. Da müsste er gegen schlechtere Boxer antreten. Dann hätte er vielleicht eine Chance, aber so. Nicht gegen solche.
Nee, einmal dann. Der wird gegen Malignaggi auch nur verlieren.
Ja, so schlecht ist er auch nicht. Ja, da muss ich meine, noch runter. Irgendwelche Klassen. Also, die wirklich.
Okay, sprechen wir von.
Weiß ich nicht, die nicht Stars sind.
Wie hat er. Ah, ich habe ein sehr gutes Matchup. Sehr, sehr gutes Matchup. Mir fällt jetzt der Name leider nicht ein, aber das war der. Ah ja, Rod Salka, der wo gegen Danny Garcia Ersatzkämpfer war und wo gesagt hat, ich muss Danny Garcia schwer rasieren. Und dann ist er selbst rasiert worden in einer Runde. Oder in zwei. Ja, das wäre so ein Gegner, wo ich sagen würde, ja, McGregor könnte mit dem was machen. Aber ja, wie gesagt, das ist ein ganz anderes Thema. Ich habe das jetzt bloß einmal kurz eingeworfen. Von, ja, ich meine. Ja, natürlich mit Wilder, aber du weißt doch, dass du echt auf die Rechte aufpassen musst. Gut, seit Jab hat sich über die Jahre verbessert. Also ja, das auf jeden Fall. Und was man ihm natürlich zugute halten muss, ist, dass er auf jeden Fall Luft hat und Kondition und immer top in Shape ist. Aber, ja, ich meine, Fury hat ja im ersten Kampf seine Lehren draus gezogen. Auf was muss ich aufpassen? Was muss ich machen? Wo kann ich ihn verwunden? Und das Joshua hat halt mehr Tools wie Wilder, deswegen ist der Kampf meiner Meinung nach gefährlicher. Wobei Joshua nicht der Schnellste ist.
Das ist nein, aber Joshua hat Skill, Joshua hat Power, Joshua ist körperlich auf jeden Fall dazu imstande, dagegen zu halten. Also, den Kampf will jeder sehen. Der
wird super. Auch kommen, aber solange das Corona am Start ist und die wirklich nicht das vollste Kapital daraus irgendwie rausholen können, kommt der Kampf einfach nicht.
Nein.
Aber das will ja man doch auch nicht, Wembley oder?
Stattfinden oder so.
Wollen wir ja eigentlich auch
zwei, nicht. Da kannst du zwei Wembley-Stadions nebeneinander stellen und die würden voll werden.
Ja. Ich meine, die Boxfans wollen das auch nicht. Ich will den Kampf auch nicht ohne Zuschauer sehen. Ich will schon da auch richtig Action sehen und ich will da auch Fans sehen, so die dabei sind und die Leute anfeuern.
Und einen Typen, der mit einem Propeller im Ring landet.
Genau, alles, was dazugehört.
Das hätte mal wieder Charme, ne? Das müsste mal wieder kommen.
Der Holyfield und Bone nochmal neu einsteigen.
Oder wenn der Holyfield mit so einem Propeller dann im Ring landen würde.
Oh, ja. Aber der fliegt immer nach links weg wegen dem Luftzug vor die Ohren.
Ja.
Gut. Dann gab es noch eine Frage von Scholler. Wie ordnet ihr die Karriere von David Haye ein? War er ein würdiger Weltmeister oder ein Paperchamp?
Ist eine gute Frage. Wenn man es jetzt auf das Cruisergewicht nimmt, würde ich sagen, war er schon Weltmeister, ja, aber auch da fand ich, also im Schwergewicht fand ich, war es noch extremer, aber auch im Cruisergewicht fiel er halt auch dadurch, dass er sich halt, sag mal, wie nennt man das, Cherrypicking? So sich also auch Gegner oftmals ausgesucht hat, die so ein bisschen für ihn gemacht waren.
Im Cruisergewicht?
Ja.
Ja, wen hätte er, nee.
Ach, wie?
Wen ist er da aus dem Weg gegangen?
Ich habe nicht gesagt aus mir, aber sag mal, Leute, die für ihn gemacht haben, wie so, zum Beispiel so ein Enzo Mac.
Ja, okay, na. Aber Enzo Mac ist für dich auch gemacht.
Das stimmt
wohl. Okay, ja, aber er hat ja null Kinn. Aber ich meine, er hat Mo Mac trotzdem in Frankreich kämpft zu einer Zeit, wo Mo Mac schon richtig stark war. Und hey, ja, der war ja auch.
Das stimmt.
Das war ja die Zeit, wo
Mo Mac
und Bell regiert haben.
Ja,
ne?
Genau, ja, und er. Und den hat er auswärts in Frankreich geschlagen, also.
Was aber ein mega geiler Kampf war, also wenn ihr das gesehen habt, der Kampf war mega spannend. Also am Anfang sah es auch so aus, als ob Haye den verliert. Also der hat sich richtig da durchgequält, ne?
Ja, der Haye hat mehr solche, also das vergisst man immer. Der hat ja mehr Kämpfe in seiner Karriere gehabt, wo wirklich, ja, am Rande der Niederlage war, aber wo er sich richtig quälen musste. Ne? Also gegen, ich kann mich erinnern, in Italien hat er auch mal einen Kampf gehabt. Gegen einen Italiener im Cruisergewicht.
Fragomeni?
Ja, ich glaube, Fragomeni war es. Oder in England. Ich glaube, der war in England. Aber gegen Fragomeni war auch zeitweise eng. Hatte sich auch richtig gewählt gegen Fragomeni damals. Und der war damals auch top im Cruisergewicht.
Ja, und wie gesagt, gegen Mormex sah es auch zeitweise eher wie die Niederlage aus. Also es war ein super Kampf damals.
Ich habe vor dem Kampf auf Mormex gehabt. Weil halt vor allem die Niederlage vor Thompson Owen geblendet hat damals, aber ja. War auf jeden Fall einer seiner besten Siege. Und da war Mo Mac halt noch Mo Mac, ne?
Ja.
Ja, nicht der damals dann gegen Klitschko angetreten ist. Das war ja wirklich traurig.
Ja. Ich fand auch, es war risky vom Haye damals im Schwergewicht gleich Barrett auszusuchen. Monte Barrett.
Findest du?
Ja. Für einen Aufbocker, für einen Einstiegskampf im Schwergewicht gegen Barrett zu kämpfen, Respekt.
Also du findest das... Weil
du kannst gegen den einfach echt nur verlieren eigentlich.
Das heißt also, gegen Monte Barrett ist ein schwieriger Kampf als wie für einen Usyk, der gegen den Chisora antritt.
Ja. Zur damaligen Zeit, ja. Schau doch mal an, geh doch mal drauf und schau mal, was das schon alles... Also,
ja, also,
Barrett hat schon viel überrascht. Der hat auch in Eugen seinen Lieblingskämpfer damals schwer überrascht nach einer Runde. Ne? Ja. Weißt du noch, wen?
Ja, den einzigartigen Taille Fields.
Ja, aber ich meine, ja... Er hat zwar viele Niederlagen innen drin, aber der war in der ersten Runde echt saugefährlich gegen jeden. Gegen jeden. Kann man sich. Auch ein sehr guter Kampf. Wenn ihr noch nicht gesehen habt, schaut euch einmal Joe Macy gegen Monte Barrett an. Auch unter anderem der Grund, warum Joe Macy die Karriere dann beenden musste, weil er im Kampf seine ersten schweren Verletzungen davontragen hat. Also der war schon echt wirklich sehr angriffslustig auch in den ersten Runden und hat wirklich harte Bomben gehabt. Der hat Hay, glaube ich, auch in der ersten Runde richtig hart erwischt. Ich glaube, Hay war da kurzweise so angeschlagen. Barrett war schon, also als Einstieg ins Schwergewicht für einen ehemaligen Undisputed Cruiserweight Champion. Respekt.
Ist schon gut.
Ja. Und im Schwergewicht, wie ordnen die es da ein? Die kurze Phase?
Schlechter.
Ja, ich war ja mit Eugen damals zusammen in der Halle gegen Vajulev bei dem Kampf. Und da waren wir uns ja schon einig, nach 8-9 Runden, dass er kaum was macht. Der Hey. Also, aber so allgemein die Karriere einzuordnen im Schwergewicht, bleiben wir mal bei dem Thema. Ja, aber... Ja... Müssten wir halt die Bello-Kämpfe jetzt erstmal ausklammern. Ich meine, der ist 100 Mal zurücktreten, dann ist er wieder zurückkommen. Ja. Ich meine, der wollte halt einfach nur den Klitschko-Kampf von Kohle machen. Das war ja von Anfang an klar. Den hat er ja zu Gruselgewichtszeiten schon rausgefordert. Ja. Nee.
Ja, der Klitschko-Kampf war doch lächerlich ein bisschen, oder?
Schwergewicht. Ich meine, ich habe mich damals extrem drauf gefreut gehabt auf den Kampf.
Ja, ich war auch total
geil. Wie Hay das eigentlich geschafft hat, die Leute eigentlich zu hypen, ne? Jetzt im Nachhinein.
Ja, das stimmt.
Ja, auf jeden Fall.
Aber ich meine, er hat gar nicht gehalten, was er versprochen hat.
Ja, aber sein Zeh war schwer verletzt.
Ja, genau, sein Zeh war dann schwer. Also ich war ja auch in diesem, ich habe den Kampf live geguckt, also ich war völlig enttäuscht, als ich da war. Also ich fand ihn dann, das war halt keine tolle Performance von David Hay, sagen wir so.
Ja, ich würde fast sagen, bester Sieg und bester Kampf in Hay seiner Karriere war doch der Sieg über Mo Mack, würde ich jetzt behaupten.
Und ich sag, der beste Gewinn von ihm im Schwergewicht war über Chisora. Weil der hat was geschafft, was Vitali Klitschko vorher nicht geschafft hat, ihn auszunocken. Und man darf nicht vergessen, der Chisora von damals, der war halt noch voll im Saft.
Aber sorry, Klitschko hat gegen Shannon Briggs nicht durch K.O. vorher gewonnen. Ja, okay. Klitschko war halt einfach schon echt richtig, also richtig, der war ja mit halbem Fuß schon Politiker.
Ja gut, das stimmt auch, aber andererseits gut.
Aber ja, ich weiß, was du meinst, der Hype um Chisora war auf jeden Fall real bei der Zeit.
Ja.
Und ich habe den Kampf auch enger gesehen, wie er im Endeffekt dann gelaufen ist, ne? Also es war ja ziemlich wegballert. Chisora war ja vorher so als Eisenkind auch ein wenig bekannt, ne? Und ja, das hat Hay ja auch nochmal ein wenig beflügelt. Ich meine, natürlich war dazwischen, nach dem Chisora-Kampf wollte er ja nochmal kämpfen gegen Tyson Fury kämpfen zumindest. Das wurde dann zwei oder dreimal abgesagt. Dann war der verletzt und dann, ja, wie gesagt, 2016 dann wieder zurückkommen, ist das alles nicht erwähnenswert.
Gut, dann wären wir soweit durch mit der Folge. Wie gesagt, hört euch noch die Folge 263 an mit dem Christian Thun. Ansonsten, wenn ihr sonst noch Fragen, Wünsche, Anregungen oder irgendwas anderes habt, immer her damit, liked uns, teilt uns und dann, ja, bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Tschüss.
Ciao, ciao.
The one and only Box Podcast. New episodes every week. Follow us on Facebook, Instagram,
YouTube, iTunes Music and Spotify. Boxpodcast.de